Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Ein Abgang mit Knalleffekt. Martin Schulz, vor einem Jahr von der SPD als 100% Hoffnung gekürt, gab heute bekannt, er werde nicht wie geplant als Außenminister in die kommende Bundesregierung eintreten. Schulz' Rücktritt und der mühsame Start in die Große Koalition. Das ist unser Thema im Wortwechsel im Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast sind Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin und langjährige Wegbegleiterin der deutschen Sozialdemokratie. Guten Tag, Frau Schwan.
Einen schönen guten Abend.
Albrecht von Lucke, politischer Publizist, Jurist und Politikwissenschaftler. Guten Abend, Herr von Lucke.
Guten Abend.
Gero Neugebauer, Parteienforscher und Politikwissenschaftler. Ich begrüße Sie.
Guten Abend, Herr Pindow.
Und aus dem Hauptstadtstudio zugeschaltet ist unser bundespolitischer Korrespondent Theo Gers. Hallo ins Hauptstadtstudio.
Ja, und hallo zurück.
Zunächst einmal die Frage an unseren Korrespondenten. Was ist derzeit bekannt über das Zustandekommen dieser Entscheidung von Martin Schulz, nicht anzutreten als Außenminister in einer großen Koalition?
Also wir wissen, dass es erheblichen Druck gegeben hat in der SPD, einen wachsenden Druck, seitdem Martin Schulz eben mit der Bekanntgabe der Einigung auf einen Koalitionsvertrag ja bekannt gegeben hatte, er wolle Außenminister werden. Und es sieht hier im Moment ganz eindeutig so aus, dass hier ganz eindeutig eine Reißleine gezogen wurde, dass das eine verzweifelte Notbremse ist, hinter der offenkundig die gesamte Parteiführung der SPD steht. Es hat tausende empörte Mails offenbar gegeben, die in der SPD-Parteizentrale eingegangen sind. Es wurde nur noch über den bevorstehenden Wunsch von Martin Schulz, Außenminister zu werden, gesprochen. Es wurde nicht mehr über den Koalitionsvertrag gesprochen. Und unter diesem Aspekt, dass da jemand eben seine Schäfchen ins Trockene bringt. Und das hat eben hier in der SPD offenkundig die Einschätzung herbeigeführt, das Risiko ist zu groß, dass möglicherweise das Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag, ich sag's mal ganz salopp, den Bach runtergehen könnte. Es gab eine desaströse, für Martin Schulz desaströse Fraktionssitzung am Mittwochabend. Ihm ist Wortbruch vorgeworfen worden wegen seiner Ankündigung von nach der Wahl, dass er eben auf keinen Fall in ein Kabinett Merkel einziehen würde. Und insofern waren es fast zwei folgerichtige Schritte heute. Einmal, dass von der SPD Druck auf Schulz ausgeübt wurde, um den Koalitionsvertrag eben, wenn es geht, zu retten und eben dann die Entscheidung von Martin Schulz, diesem Druck nachzugeben und um kurz nach zwei dann seine Rücktrittserklärung insofern abzugeben, als es ja keine Rücktrittserklärung ist, aber eben die Erklärung, dass er nicht Außenminister wird, sondern auf dieses Amt verzichtet.
Das erste Echo aus der SPD ist von Erleichterung geprägt. Insgesamt hier das SPD-Präsidiumsmitglied Thorsten Schäfer-Gümbel.
Die gesamte SPD-Parteiführung nimmt diesen Schritt nicht nur mit Respekt, sondern auch mit Anerkennung zur Kenntnis und akzeptiert ausdrücklich, dass Martin Schulz damit deutlich macht, dass sowohl der Mitgliederentscheid ein positiver Entscheid als auch die Zukunft der Sozialdemokratie ihm wichtiger ist als seine eigene persönliche Positionierung in einem zukünftigen Bundeskabinett.
Thorsten Schäfer-Gümbel also dazu. Was war das jetzt? Ein notwendiger Rücktritt, ohne den der Mitgliederentscheid in der SPD für die Große Koalition nicht gelingen kann? War es eine Korrektur, die unausweichlich war, weil Schulz wortbrüchig geworden war? Oder war es eine Übersprungshandlung, mit der eine GroKo-müde Basis jetzt zur Zustimmung bewegt werden soll? Ich stelle diese Fragen erstmal so offen in die Runde. Wie bewerten Sie das, Frau Schwan?
Also eine Übersprungshandlung war es, glaube ich, nicht. Offensichtlich hat weder Martin Schulz noch die, die ihn nicht davon abgehalten haben, Außenminister werden zu wollen, genügend gesehen, dass das einfach unter menschlichem Aspekt nicht ging. Denn es wurde so interpretiert, wie es meines Erachtens auch war, so scheint es mir, also ich bin nicht dabei gewesen, dass Martin Schulz es vor allen Dingen um diese Position ging und damit Feierabend gleichsam. Denn wie soll das sonst entstanden sein? Also ich nehme schon an, dass er es zur Bedingung gemacht hat für einen freiwilligen Rücktritt, dass er zurücktreten sollte. Das war schon längst sozusagen in den Korridoren bekannt. Und wenn er das freiwillig machen würde, wäre das besser. Und so hat man, glaube ich, diesen Deal gemacht. Aber ich glaube, man hat nicht langfristig genug gedacht dabei. und auch sich nicht zureichend gefragt, ob diese ganze Konstellation sinnvoll ist. Es war ja nun nicht so, dass das Amt völlig verwaist war und man keinen anderen Kandidaten gehabt hätte. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt eine schnelle, nötige Korrektur gewesen. Und für die nächsten Tage, meine ich, sollte man erstmal ein bisschen Ruhe in Karton bringen und sich genau überlegen, wer eigentlich welchen Kabinettsposten einnehmen sollte.
Müsste man nicht eher sagen, es gibt jetzt mal ein Moratorium, es wird nicht mehr über Personen geredet, Herr von Lucke?
Das ist ja jetzt auch ersichtlich die Hoffnung der Parteiführung, aber das ist natürlich auch, wenn man es zuspitzt, regelrecht naiv in Kenntnis der medialen und sonstigen Öffentlichkeit. Und insofern würde ich da Gesine Schwan ein bisschen widersprechen. Der Deal, und das muss man wohl größer machen, war ja einer nicht nur von Martin Schulz, der nur seinem eigenen Wunsch gehorchte, sondern es war ersichtlich gestern der Wunsch einer Neuordnung der gesamten SPD-Parteispitze. Martin Schulz war ersichtlich nützlich für Andrea Nahles und Olaf Scholz, die das neue strategische Zentrum dieser Partei ausmachen sollten, auch nützlich, um auf diese Weise ein Stück weit die Personalie Sigmar Gabriel zu klären. Das darf man nicht verkennen. Und insofern ist das, was jetzt eine Einsicht in die Notwendigkeit ist, dass tatsächlich Martin Schulz nicht haltbar ist, auch eine Beschädigung dieser neuen Parteispitze, die glaubte, eine Gesamtlösung zu finden, eine große Rochade. Verständlicherweise, weil sich Sigmar Gabriel in all den letzten Jahren nicht sehr viel Freunde in der Partei gemacht hat, sogar zugespitzt gesagt hat, ziemlich alleine dastand. Und das hat ja heute übrigens auch dazu geführt, dass er in einem Wüstenrundumschlag die ganze Partei noch einmal beschimpft hat mit der Intonation. Das Letzte war dann sogar seine Tochter, die er immer wieder gerne ins Spiel bringt, habe doch gesagt, er könne sich jetzt freuen, dass er diesen Mann mit den Haaren im Gesicht nicht mehr sehen müsste. Also ich will damit sagen, es ist das Dilemma der SPD, das größer ist als nur die Personalie Schulz, dass sie die Ruhe, die sie gestern noch stiften wollte, mit einer völligen Neuaufstellung. Andrea Nahles ist die starke Frau der Partei. Olaf Scholz, der starke Mann als Vizekanzler in der Regierung, dass sie diese Ruhe gar nicht stiften konnte und dass der große Sieg, den man ja sogar benennen muss, in der Koalitionskonstellation, die SPD hat ja glänzend bei der Ämterbesetzung abgeschnitten, dass dieser Sieg durch die Besetzung des Außenamtes durch Martin Schulz sofort zur Makulatur gebracht wurde. Und jetzt ist das ganze Fass wieder auf und wir werden natürlich massive Debatten um die Führungsfrage innerhalb der SPD bekommen. Denn es ist ja ironisch, wenn Sigmar Gabriel dann doch der Außenminister bleiben sollte, dann wäre er mit seinen Popularitätswerten, ich spitze es zu, jemand, der in diesem Amt im Zweifel immer noch an Popularität gewinnen würde, dann wäre er gewissermaßen der große Sympathieträger dieser Partei. Und das würde die Stärke von Andrea Nahles und Olaf Scholz, die sie eben noch gewonnen hatte, massiv zur Erosion bringen. Und das ist die eigentliche Machtfrage, die sich sofort wieder stellt. Und das macht das Problem für die SPD gegenwärtig aus.
Der Vorsitzende des Seeheimer Kreises, Johannes Kahrs, hat bereits ins Spiel gebracht, dass Gabriel doch jetzt Außenminister bleiben könnte. Herr Neugebauer, halten Sie das für eine realistische Option, auch aufgrund der ganzen Bitternis, die da ins Spiel gekommen ist?
Vor Jahren habe ich in Frankreich Urlaub gemacht. Die französischen Bauern streikten, weil die McDonald-Kette nur amerikanisches Rindfleisch nahm und kein französisches. Und aus Protest schrieben französische Bauern an einen McDonald-Laden, Leute, esst Pferdeäpfel, Millionen fliegen, könnt ihr irren. Das ist das Argument. Gabriel ist so beliebt, hat so eine hohen Werte. Daraus zieht er die Konsequenz, er muss bleiben. Gabriel war in Umfragen schon ganz weit unten. Da hat er gar keine Konsequenz gezogen. Da hat er nur geschmollt, warum er nicht so anerkannt wird. Also insofern denke ich mir, dies ist das schäbigste Argument. Wenn er auf einen Erfolg hätte verweisen können, wäre es vernünftig gewesen. Und es gibt, und da gebe ich Frau Schwan völlig recht, genügend Leute, die das Außenministerium besetzen können und die auch nach einer kurzen Anlaufzeit bei dem Apparat, der da stabil existiert, das machen können. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, ob diese aufgeworfene Frage, ja, wenn Kahrs sagt, ja, soll es werden, was bedeutet das wiederum? Kahrs macht da so einen Tweet nicht ohne möglicherweise Rückfrage bei Scholz. Kann er das? Wir wissen, bei Olaf Scholz und Gabriel sind nicht gerade die besten Beziehungen. Frau Nahles und Olaf Scholz verstehen sich sehr viel besser. Aber können wir das Problem überhaupt auf Personen reduzieren? Müssen wir es nicht darauf reduzieren, dass es Gabriel nicht geschafft hat in den Jahren als Vorsitzender, die Partei so zu mobilisieren, sie so zu motivieren, dass sie nicht wie die verzagt in den Wahlkampf gegangen ist, also zumindest bis Ende des Jahres 2016, sondern dass sie wirklich, ich erinnere an Programmdiskussionen, wurde geführt in den verschiedenen 6 Arbeitsgruppen. Aber was ist übrig geblieben für den Wahlkampf? Nichts. Und dann ist die Frage, wenn Schulz sozusagen als nützlich für diese Rochade betrachtet wird, ist er dann nicht vielleicht der nützliche Idiot auch für Gabriel gewesen, sich aus der Verantwortung zu lösen, mal nicht zu lernen, wie man besser verliert und dann wieder anzutreten? Immer Willy Brandt zu zitieren, der es gewagt hat, dreimal zu verlieren, bei dritten Verlust zu sagen, okay, ich rufe jetzt den Scheel an, wir machen eine Regierung. Während Gabriel sagt, dann machen wir erstmal dann den Steinmeier oder machen wir den Steinbrück und Steinbrück und jetzt Schulz. Also da tauchen eine ganze Menge Fragen auf und die Fragen gehen eher, wie laufen die Entscheidungsstrukturen an der SPD-Spitze, wer wird wann Vorsitzender und wer tritt wann zurück. Und einer der grundsätzlichen Fehler war es der SPD, den Wählerinnen und Wählern keine langfristige Person anzubieten, auf die sich auch insbesondere auf die schon zitierte Medienlogik die Bevölkerung konzentrieren konnte als Repräsentant der Partei, zu dem sie dann Vertrauen fassen konnte und damit auch Zutrauen in die Politik der Partei. Gabriel hat diese Erwartung trotz 7 Jahre Parteivorsitz nicht erfüllen können. Will ich jetzt nicht eruieren, warum nicht. Aber das Problem bleibt. Und wenn Schulz, und da hat er klug gehandelt, sieht, dass er keine Perspektive in der Partei hat und dann argumentiert, lass es die Frau Nahles machen, die ein Problem ist des Zustandes der SPD, aber auch ein Problem der Lösung. Das Zustand ist nämlich Teil der Erneuerung, weil sie eine langfristige Personalperspektive bietet, dann ist das klug. Und das Zweite, na gut, da würde ich dir allen Kommentaren keinem widersprechen, das war die logische Konsequenz.
Also ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, die Analyse, wie immer, wie man die einzelnen Personen einschätzt, aber dann auch, wie man die Kriterien dieser Rochade akzeptiert. Ich erinnere mal daran, dass Willy Brandt, Wehner und Schmidt sich wirklich nicht grün waren. Das wissen wir alle. Aber trotzdem haben sie über lange Zeit hinweg die persönlichen Vorbehalte, vorsichtig ausgedrückt, sehr zurückgestellt im Vergleich zu dem, was sie gemeinsam in der Sache voranbringen wollen. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren schon länger bei der SPD-Spitze nicht so gut erkennbar ist. Das liegt auch daran, dass sie eine gemeinsame Mission und Botschaft nicht hatten. Die anderen drei, die hatten sie. Sie hatten sie mit der Entspannungspolitik, Willy Brandt hatte sie mit der breiteren Vision und sie hatten sie natürlich auch, an die Regierung zu kommen. Meine Einschätzung der Personen, Schulz und Gabriel, ist nicht übereinstimmend mit ihrer. Ich sehe das anders und möchte da aber jetzt auch nicht sozusagen rumhacken. Aber so sehr wie ich dagegen bin, dass man dauernd nach diesen Umfragen schaut und im Grunde damit die eigene Linie ja gar nicht mehr durchziehen kann, So ungerecht finde ich die Behauptung, dass jetzt die Akzeptanz von Gabriel in der Öffentlichkeit und auch die Wertschätzung über die Parteigrenzen hinweg, das war ja sehr deutlich, auch die Wertschätzung, die er in der letzten Zeit für die Partei auf diese Weise gewonnen hat, nach meiner Wahrnehmung, dass das alles überhaupt nicht zählte. Ich bin auch nicht der Meinung, natürlich weiß ich, dass der Außenminister, das galt auch für den Vorgänger, über rote Teppiche und eine Art Überparteilichkeit, parteilicher Position, die ein Außenminister immer hat, sehr viele Popularitätspunkte voran hat. Aber ich glaube, dass die Profilierung, auch die durchaus streitauslösenden Vorstellungen, die Gabriel in die Öffentlichkeit gebracht hat, nicht durchaus wichtig waren. Und ich habe diese Input sozusagen in die Parteidiskussion von Schulz an keiner Stelle gesehen. Ich habe das ja auch früher durchaus beobachtet in Europa, im Europaparlament, während sich Gabriel natürlich durch viele persönliche Verhaltensweisen, das weiß ich auch, sehr unbeliebt gemacht hat bei vielen. Das ist also sozusagen auf der menschlichen Basis ist das alles sehr verteilt. Aber ich würde das gerne trennen von der Frage, ob jemand für eine breitere Öffentlichkeit insgesamt einen Kurs verficht, der auch als sozialdemokratisch, aber zugleich als überparteilich anerkennbar akzeptiert wird. Und das hat Gabriel in meiner Sicht getan. Und insofern kann ich Ihnen nicht zustimmen, ihn sozusagen für alles Übel dieser Welt verantwortlich zu machen. Das hängt natürlich schon von der Art ab, wie man die Person vorher eingeschätzt hat. Aber ich wollte immer fair sein gegenüber Martin Schulz, auch wenn ich beobachtet habe, dass er in Europa nicht immer ein Gesinnungstäter war. Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Und dann waren einfach zu viele Schritte und Entscheidungen und spontane Äußerungen auch nach dem Einbruch von Jamaika dann immer noch zu sagen, dass man auf gar keinen Fall eine große Koalition macht, das war nicht durchdacht. Und man erwartet von einem solchen Politiker, dass er die Dinge durchdenkt oder sich auch einen Kreis von Personen holt.
Man kann es ja noch viel deutlicher sagen. Und da würde ich auch insofern Gero Neugebauer widersprechen. Ich würde nicht behaupten, dass das Verhalten von Martin Schulz jetzt sonderlich klug war am Ende. Es war der schlichten Einsicht in die Notwendigkeit geschuldet, nicht mehr haltbar zu sein. Und wenn man es einmal zuspitzt, ist das doch eigentliche Dilemma vom ersten Tage nach dem Wahlabend gewesen, dass er nicht die eigentliche kluge Konsequenz gezogen hat, die eigentlich am Platze hätte sein müssen, auch als Dienst an der Partei selber zurückzutreten. Das war das eigentliche große Problem, dass er die Konsequenz aus dem historisch schlechtesten Ergebnis, wir müssen uns nur vorstellen, es wäre 0,5% weniger gewesen. Nicht 20,5, sondern 19,9. Dann wäre der Rückzug absolut zwangsläufig gewesen, aber das zeigte, dass er sich mit der klugen Option und Operation, die Schuld hat die Große Koalition, wir erinnern uns alle, am Abend des Wahlabends war frenetischer Beifall im Willy-Brandt-Haus, die Konzert. Er hat die ganze Verantwortung auf die Große Koalition abgelenkt und jetzt kommt das Entscheidende. Es gab in der gesamten Parteiführung keine Kraft, die die Macht gehabt hätte, ihn zum Rücktritt zu zwingen. Und dieses Phänomen, trotz der permanenten Fehlschlüsse, Gesine Spahn sprach es an, mit dem noch nicht reagieren auf Jamaika, nicht mal diese Zäsur wahrzunehmen, dass man im Augenblick des Jamaika vom Scheitern von den Scheiter umlegen muss und eine andere Entscheidung treffen muss, die ja noch am Wahlabend richtigerweise hat lauten können, okay, wir ziehen die Konsequenz, wir machen einen Neuanfang, denn es gibt ja die Option von Jamaika. Dass er am Abend von Jamaika nicht erkannte, die Lage ist eine völlig andere. Wir müssen uns der Frage neu stellen, wie sind wir politisch situiert, sondern sofort die gleiche Sache wiederholte. Das machte dann ja das völlige Umkippen aus und die Unglaubwürdigkeit von ihm. Insofern ist das aber das große Problem. Die Schwäche der Parteiführung, die am Schluss diese Lösung mit Martin Schulz ja offensichtlich finden musste und auch, glaube ich, wollte, um eben tatsächlich Martin Schulz zum Außenminister zu machen und ihn als Gabriel-Verhinderer zu positionieren, diese Schwäche fällt jetzt auf die Parteiführung zurück. Und in der Tat, Gabriel hat ja die große Stärke, dass er sich in einer Partei, die nicht gerade gesegnet ist mit starken Außenpolitikern. Ich kenne überhaupt keinen nennenswerten Außenpolitiker, außer dem, der gegenwärtig Bundespräsident der SPD mit brunem Parteibuch ist. Innerhalb der SPD gibt es sie nicht. Das heißt, dieses Fund hat Gabriel in den letzten Jahren aufgebaut. Und das macht es für die gegenwärtige Parteispitze so ungemein schwer, ich glaube es jedenfalls, ihn als Außenminister zu verhindern. Und das ist die eigentliche Ironie der Geschichte. Gestern noch ausgebuht als ein Mann, der sich in der Tat in der Partei keinerlei Freunde gemacht hat. Das war auch das große Versagen von Sigmar Gabriel. Er hat als ein Stück weit auch als eine egozentrisch handelnde Person sich keine Seilschaften, keine Freunde organisiert. Gestern war er erledigt, heute könnte er schon wieder da sein.
Aber man muss, glaube ich, also zur Fehlerdebatte gehört auch hinzu, dass man länger zurückschaut. Und wenn man sich genau die Stimmung anschaut, kurz nach der Wahl, haben, glaube ich, sehr viele Verständnis gezeigt dafür, dass in der SPD die Müdigkeit an der Großen Koalition groß war und dass man das nicht mehr wollte. Und dann fing erst so langsam überhaupt der Prozess des Nachdenkens über Alternativen an. Warum wird das oder wurde das Schulz zum Vorwurf gemacht und Frau Merkel, die, ich sage mal, 2 Wochen später gesagt hat, die SPD sei ja gar nicht regierungsfähig, aber trotzdem mit ihr in eine große Koalition gehen wollte. Frau Merkel wurde das nicht so vorgeworfen.
Es war nicht der Akt am Wahlabend, darauf soll man nochmal abstellen. Es war vor allem das große Versagen, dass Martin Schulz keinerlei Plan B hatte für den Fall des Scheiterns von Jamaika. Und als Jamaika scheiterte und er es noch einmal kategorisch wiederholte und jetzt natürlich noch hinzukam, dass er neben dem Umstand, die SPD in die große Koalition führen zu müssen, nach dem Geheiß auch des Bundespräsidenten, der sagte, so jetzt guckt euch die Lage neu an, das hat er ja selber dann reumütig eingestanden, dass er dann noch die zweite Entscheidung, dass er eben sagte, ich gehe nie in ein Kabinett Merkel über den Haufen, das war doch das, was ihm jetzt in der Bevölkerung Rest gegeben hat.
Die zweite Entscheidung muss man ihm verantwortlich machen für die erste Fehler. Nicht. Das ist eine Präsidiumsentscheidung gewesen.
Das stimmt. Dafür,
also insofern, und die SPD ist nicht der Privatbesitz von Herrn Schulz.
Ja, ich meine, das muss in der Tat mal kurz...
Erst Herr Neugebauer und dann Theo Gers, bitte.
Also, dann nur noch die eine Bemerkung. Der von Ihnen zitierte Satz von Frau Merkel ist inzwischen vergessen. Wie viele Sätze einfach vergessen werden, weil sie überholt werden durch die Zeit. Die Schulz-Sätze sind alle noch präsent.
Ja.
Es ist doch auch nicht vergleichbar, das muss man doch wirklich mal sagen. Wenn Frau Merkel...
Nein, jetzt unser Korrespondent.
Gut, ich bin ruhig.
Herr von Lucke, Entschuldigung, jetzt muss ich mal dazwischen gehen. In der Tat, ich finde aber, man darf dieses Interview, was Sigmar Gabel vorgestern gegeben hat, das muss man sich schon reintun. Und da muss man auch sagen, da hat eben dieser möglicherweise einzige profilierte Außenpolitiker der SPD auch einen kapitalen Bock geschossen. Genauso wie es größte handwerkliche Fehler bei Martin Schulz gegeben hat. Der größte war eben der am 20. November an dem Morgen, nachdem Jamaika gescheitert war, zu sagen, wir machen das nicht. Aber noch mal was zur Parteispitze der SPD. Herr von Lucke hat gerade das Wort Beschädigung gebraucht. Also ich sehe nicht nur Beschädigung, ich sehe die SPD-Parteispitze in allergrößter Gefahr. Und zwar für den Fall, dass dieses Mitgliedervotum jetzt möglicherweise erst recht, weil die Gegner Auftrieb bekommen könnten, dass die SPD-Führung da komplett gefährdet ist. Denn es ist die SPD-Parteiführung, die praktisch komplett, sieht man mal vom Juso-Vorsitzenden ab, für diesen Koalitionsvertrag werben will und auch werben muss. Und wenn dieses Werben scheitern sollte, wenn es am Ende, am 4. März, ist es ja, glaube ich, ein Nein mehrheitlich geben würde, dann habe ich ein Bild vor mir, das erinnert mich an den 11. September und an die rauchenden Trümmer des World Trade Centers, wenn ich an die SPD denke. Das muss in jedem Fall verhindert werden. Und das ist jetzt im Moment die vordringlichste Aufgabe dieser SPD und ihrer Spitze.
Und da wäre ja auch vonnöten, dass man diesen Koalitionsvertrag und seine Inhalte auch mal wieder in den Vordergrund rückt. Also die Verhandlungsstrategie der SPD-Führung ist ja ziemlich gut aufgegangen, was man ja auch an der kaum verhohlenen Wut in der CDU jetzt erkennt.
Ja, also ich glaube, Optimist, die ich immer wieder bin, dass man das auch hinkriegen kann. Trotzdem muss man immer schauen, wenn man etwas jetzt besser machen will und wenn man solche desaströsen Entwicklungen vermeiden will, nochmal, warum ist es zu dieser desaströsen Entwicklung gekommen? Ehrlich gesagt, ich glaube, wenn die Parteiführung, nachdem sie einen in meiner Sicht in vielen Punkten sehr passablen Koalitionsvertrags mit erhandelt hat, wenn auch deutlich in Umweltsachen vieles noch fehlt, das ist richtig, nachdem sie das getan hat, glaube ich, wäre es alles glatt gegangen, wenn sie die Kraft gehabt hätte zu sagen, Martin Schulz, das ist jetzt alles bitter, du hast dich sehr angestrengt, aber wir bitten dich zurückzutreten. Wenn die ganze Personalie Außenministerium nicht hochgekocht wäre, dann wäre überhaupt nichts gewesen, sondern man hätte es sehr gut jetzt in der Sache voranbringen können.
Aber Frau Schwan, warum schafft es denn diese SPD nicht, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber warum schafft es denn diese SPD nicht, diesen zweifellos so mit sozialdemokratischer Handschrift geschriebenen Koalitionsvertrag, unter dem die CDU jault, wie wir es lange nicht gesehen haben, und sie jault ja nicht umsonst, sondern weil die CDU ja auch sieht, wie viele Zugeständnisse inhaltlicher Art sie gemacht haben, warum schafft es diese SPD nicht, diesen Koalitionsvertrag als Erfolg hinzustellen? Warum beschäftigt sie sich mit und dann noch die ganzen Ministerien, die sie gewonnen hat, also die drei dicken Ministerien Außen, Finanzen und Arbeit und Soziales. Warum schafft sie es nicht, diesen Riesenerfolg, den sie durchgesetzt hat, auch entsprechend dann so dazu zu stehen und zu sagen, hier schaut mal her, schaut mal auf das, was wir hier auf der Habenseite haben.
Ja, aber sie war ja auf dem besten Wege dahin. Es ist ja bis Mittwochabend, bevor es diese Erklärung gab, hat man ja über den Vertrag gesprochen und Andrea Nahles hat das sehr gut auch inhaltlich dargebracht. Ich war mit meiner Überlegung auf dem Weg und ich sage, warum schafft sie es nicht? Weil sich Führungspersonen den Luxus persönlicher, massiver Antipathien leiten. Und das dürfen sie, deswegen meine Referenz zu diesen drei Herren, Wehner, Brandt und Schmidt, die sich nicht ausstehen konnten. Das wussten wir. Aber sie haben es ganz anders als Persönlichkeiten durchgegangen. Ich glaube, dieser Luxus, sich gegenseitig so spinnefein zu sein und dann intern diese kleinen Koalitionchen zu bilden, das ist schlimm. Und da kann man wieder fragen, woran liegt das? Ist das jetzt einfach ein persönlicher Mangel? Ich fürchte, es liegt daran, dass eben auch in der Partei und auch in der Parteispitze nicht genügend Zeit darauf verwendet wird, in Ruhe und sei es mal an zwei Wochenenden durchzusprechen, Was wollen wir eigentlich als Sozialdemokratie? Dass sie nicht mehr sich über ihre eigene Mission klären können. Man kommt ja über persönlichen Dissens viel besser weg, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, das einem dann wichtig ist. Wenn dieses Ziel sich aber auffleddert in Einzelsektoren und Einzelministerien, die ja auch zum Teil ganz richtig und wertvoll sind, aber wenn ein vereinigendes Ziel nicht mehr in den Köpfen und in den Herzen ist, und das ist etwas, was ich lange bedauere, was auch schwer ist, dieses vereinigende Ziel zu finden. Wenn das nicht vorhanden ist, dann kann man diese vielen persönlichen Quängeleien nicht überwinden.
Sie hören den Wortwechsel im Deutschlandfunk Kultur. Unser Thema heute: der Rücktritt von Schulz und der mühsame Start in die Große Koalition. Zu Gast sind Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin, Albrecht von Lucke, politischer Publizist, Gero Neugebauer, Parteienforscher und unser bundespolitischer Korrespondent Theo Gers. Ja, warum ist die SPD-Führung zu solchem strategischen Vorgehen nicht in der Lage? Sie hat das in den letzten Jahren allzu oft unter Beweis gestellt, dass so eine kurzfristige, ein kurzfristiges Taktieren eher die Regel war. Und Gabriel war zwar der am längsten seit Willy Brandt im Amt befindliche SPD-Vorsitzende, hat aber doch immer wieder auch durch inhaltliche und taktische Schwenks sich diverser Chancen begeben.
Wenn ich das kurz sagen darf, ich glaube, dass es gar nicht mal so sehr die inhaltlichen Schwenks waren, Veränderungen und so weiter, das, was immer als Unzuverlässigkeit bezeichnet wurde. Ich glaube vielmehr, dass er nicht als Persönlichkeit eingeschätzt hat zureichend, wie viele Menschen er persönlich gekränkt hat. Das ist meines Erachtens vielmehr das Problem. Es sind nicht so sehr die inhaltlichen Schwenks. Er hat glücklicherweise in meiner Sicht einen Schwenk gemacht, weg von dieser Schäuble-Griechenland-Politik, die er verheerenderweise 2015 mitvertreten hat, weil er begriffen hat, das ist also schleifend sozusagen für die Idee der SPD. Aber ich glaube wirklich, dass er oft Menschen gekränkt hat in seinem Umfeld und rücksichtslos war, dass das mehr diese Dimension hat als die politische.
Ich teile das.
Das letzte Programm der SPD 2007 Hamburg. Seitdem ist eine Diskussion, wozu braucht man die SPD? Was ist ihre Identität? Es gibt immer wieder die Frage Markenkern, und wenn Sie den Wahlkampf sehen, soziale Gerechtigkeit. Bitteschön, was ist aber das spezifisch Sozialdemokratische an sozialer Gerechtigkeit? Alle anderen Parteien propagieren auch soziale Gerechtigkeit, von der Linke bis hin zur AfD. Was ist nun das typisch Sozialdemokratische? Die Frage ist dann Entwicklung der SPD als Partei in der Gesellschaft. Gesellschaftliche Verankerung reduziert. Die Interessen bestimmter Gruppen tauchen in der Politik der SPD nicht mehr auf. Früher waren sie da präsent. Es sind eine ganze Menge Dinge, die abgelaufen sind, ohne dass das reflektiert worden ist. Was bedeutet das eigentlich für die Position der Partei? Die Entwicklung im Parteiensystem seit 2013, der Rutsch nach rechts, jetzt mit der Erklärung von Dobrindt, man wolle eine konservative Revolution, heißt, wir kriegen eine weitere Polarisierung. Daraus ergäbe sich auch eine Chance für die SPD, sich vor allen Dingen als Alternative zur CDU wieder deutlicher in Position zu verschaffen. Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen, und ich denke, die sind nicht ausreichend wahrgenommen worden.
Würde dazu nicht aber auch gehören, dass die SPD zu ihren eigenen Erfolgen steht und durchs Land zieht und sagt, hier herrschen nicht Hunger und Elend, so wie es Martin Schulz oft vorgeworfen worden ist, sondern dass man sagt, passt auf Leute, wegen uns habt ihr den Mindestlohn, wegen uns habt ihr die Ehe für alle, wegen uns habt ihr dies und jenes und vor allen Dingen die Agenda 2010, die SPD jahrelang ja schlecht geredet hat, ist ja nun dafür verantwortlich, dass wir weniger Arbeitslose in Deutschland haben.
Das kann man aber sehr in Frage stellen.
Na, sie ist vor allem
von Wirtschaftswissenschaftlern wird das nicht so.
Naja, das ist ein großer Streit. Das ist ein großer Streit, und erstmal ist die Agenda 2010 dafür verantwortlich, dass die Linke im Lande gespalten ist. Das ist das harte Dilemma der SPD, das ist die Stärke der CDU, aber ich glaube, wir machen ein großes.
BDS,
ich glaube, wir machen
vorher.
Die war fast am Ende. So, und die WASG ist natürlich im Zuge der Gründung der Agenda 2010 gekommen. Dann kam Lafontaine, der das ganze Ding zu dem bundespolitischen Projekt gemacht hat. Aber das ist nicht der Kern. Ich glaube, wir machen einen großen Fehler, wenn wir gegenwärtig die langfristigen Probleme der SPD zu sehr in den Mittelpunkt stellen. Das, was der SPD seit 2 Tagen passiert, hat zu tun mit der Tatsache, dass sie die Erfolge, die sie gegenwärtig erzielt hat, und zwar den riesigen Erfolg in den Koalitionsverhandlungen, das muss man sich nochmal bewusst machen, dass sie die 3 Ministerien bekommen hat, Finanzen, Arbeit und Soziales und Außen, die sie das letzte Mal im Jahr 2005 erzielt hat, mit dem kleinen Unterschied, dass sie damals 35% hat und heute 20%. Und dass dieses große Pfund, nicht in Stellung gebracht werden konnte, ist allein einem Umstand geschuldet, dass die ganze Debatte kanalisiert wurde auf die Frage, warum kann Martin Schulz in diese Regierung eintreten? Das ist doch das große taktische Versagen, übrigens nicht nur, und das macht es so problematisch, nicht nur von Martin Schulz, sondern eben der gesamten Parteiführung, eben auch von Andrea Nahles und Olaf Scholz. Sie beide waren des Glaubens, dass sie damit weitermachen würden können. Und die Parteibasis hat ihm knallhart signalisiert, wie auch die Bevölkerung, das geht so nicht. Dann hat Martin Schulz auf Druck der Partei die Reißleine gezogen. Und jetzt kann die Partei, und ich glaube übrigens, das wird auch entscheidend sein, die Partei kann hoffen, dass nach dem Rückzug von Martin Schulz, wenn man es mal mythologisch fast überholt, nach diesem Opfer, das er ja jetzt im Sinne der Partei gebracht hat, die Partei kann hoffen, dass der Mitgliederscheid positiv ausgeht. Ich bin auch ziemlich überzeugt davon, dass er positiv ausgeht. Die Frage ist nämlich jetzt tatsächlich im Raum, jetzt können die Ergebnisse in anderer Weise in Stellung gebracht werden und die Partei hat die große Chance, und das ist ja das eigentliche Dilemma, endlich den Blick zu werfen auf eine völlig angeschlagene CDU. Das ist ja die vertane Chance. Die SPD hätte momentan die Chance, den Blick auf eine CDU zu richten, in der Carsten Lindemann, kein ganz unerheblicher Parteimann in dieser Parteiführer des Mittelstandes, der sagt, dass dieses Ergebnis in den Koalitionsverhandlungen ist das Ende der Volkspartei CDU. Das muss jetzt die Chance der SPD sein und es ist deswegen, versuchen sie jetzt ja händeringend diese inhaltliche Frage groß zu machen. Ich befürchte bloß, dass die nächste Personaldebatte, nämlich über die Besetzung des Außenministeriums, auch das jetzt wieder erschwert. Aber das wäre die Chance.
Ja, ich teile diese Ansicht, aber man muss auch eins ganz klar sehen. Da hängen noch viel mehr mit drin. Andrea Nahles ist im Moment auch im Strudel. Ich meine, sie war diejenige, die mit Martin Schulz diese Rochade an der SPD-Spitze, ich sag's mal jetzt, ausgekungelt hat. Selbst wenn die beiden den Eindruck natürlich erwecken, dass das zwischen beiden freundschaftlich abgelaufen ist und im bestem Einvernehmen und so weiter und so weiter. Aber der Eindruck wird dadurch nicht besser. Da haben sich zwei abgesprochen, du wirst das und ich übernehme dann diesen Job. So, und genau das ist jetzt zum Beispiel ja auch, hängt da ja auch mit dran. Das heißt, wenn jetzt Martin Schulz im Grunde sich wahrscheinlich da auf seine Zukunft als einfacher Abgeordneter einstellen kann, mehr wird es wohl erstmal nicht sein, dann ist auch für Angela Nahles im Moment Alarmstufe rot.
Angela Nahles, das war gut,
das ist ein schöner Versprecher. Ja. Für Andrea Nahles natürlich, herrscht natürlich im Moment auch Alarmstufe rot, das muss man ganz klar sehen.
Diesem Anfang wohnt ja dieser großen Koalition, so sie denn kommt, wohnt ja nun definitiv kein Zauber inne. Aber kann man denn eine große Koalition betreiben mit einem Partner, der schwer mit sich hadert und wo die Parteibasis nicht richtig mitzieht und eigentlich viel lieber in der Opposition wäre, und einer weiteren Partei, die schwer mit sich hadert, weil sie klare programmatische Positionierung vermisst und von ihrer Vorsitzenden auch nicht bekommt?
Ich behaupte, man kann, wenn man muss und wenn man sich das auch klar macht, dass man muss. Es gibt auch in der Politik Pflicht und Pflichtbewusstsein in meiner Sicht. Und diesem Pflichtbewusstsein muss man folgen und muss versuchen, die vielen inneren Quengeleien wegzulassen. Ich glaube, die Konzentration auf die Inhalte bietet auch die Chance, sich jetzt wieder gemeinsam nach vorne zu begeben. Dafür plädiere ich sehr stark. Ich denke, es müssen die nächsten Tage auch dazu dienen, dass man doch versucht, im engeren Kreis die Besetzung des Außenministeriums schnell zu entscheiden. Ich habe zwar eben auch gesagt, man soll jetzt erstmal noch mal nachdenken, aber nach nicht zu langem Nachdenken sollte man das tun. Sonst geht die Zeit mit Spekulationen über diese Besetzung hin und dann kommen sie wieder nicht zu den Inhalten. Deswegen muss das, glaube ich, geschehen und dann können und müssen die Inhalte nach vorne gebracht werden. Und da ist sehr viel zu machen und ich muss auch sagen, ich hatte nicht zu hoffen gewagt, dass das Außenministerium und das Finanzministerium und das Arbeits- und Sozialministerium bleiben bei der SPD zu dritt. Also das ist nicht bleiben, die waren ja Finanzministerium, war es ja nicht. Also das ist ein sehr großer Erfolg, nur da darf man auch nicht mehr bleiben. Man muss jetzt auch sagen, was will ich eigentlich damit machen? Wie bringe ich das, was im Koalitionsvertrag zum Beispiel zu Europa gesagt hat, auch wirklich in die Realität? Da muss sich die SPD auch klar werden darüber, was sie konkret will. Sie ist auch da nicht ganz einig. Da muss ein Einigungsprozess, ein inhaltlicher Einigungsprozess ran. Wir als Grundwertekommission haben dazu auch schon angefangen, etwas beizutragen. Wir wollen das weiter tun, denn ich bin überzeugt, überzeugt, die SPD kann nicht zur Führungskraft werden, was sie jetzt dringend sollte, weil ich ja auch sehe, die Union ist ja, da ist eine starke Pressure Group, die CSU, und die CDU ist ja sozusagen gar nicht vorhanden. Das nur dann, wenn sie inhaltlich einig ist, kann sie auch in die politische Führung gehen.
Herr Neugebauer.
Also erstens ist völlig richtig. Man kann, wenn man will und man hat einen sachlichen Grund, so eine Koalition führen. Und wenn die Chemie zwischen den Leuten stimmt und man sich sicher ist, das nehmen wir nicht auf die Tagesordnung, weil wir uns darüber nicht einigen können, dann läuft das auch. Das zweite Problem ist, langfristig gesehen, es ist ja nicht die große Koalition, die für die SPD in der Vergangenheit Schaden gebracht hat, sondern die Art und Weise, wie die SPD in dieser Koalition agiert hat, wie sie vorgeführt wurde durch Frau Merkel, die sich Erfolge angeeignet hat, wie bestimmte Sachen nicht realisiert werden können. Und das ist ein Problem, was jetzt auftaucht, dass man sagt, wir haben ein bestimmtes Programm, wir haben eine bestimmte Politik, aber aus dieser Regierungsarbeit muss gleichzeitig das erwachsen, was wir langfristig Regierungspolitik machen. Da hat Frau Schwan völlig recht. Raussehen, was, wie können wir jetzt erledigen, aber was bietet sich an, was weitergemacht werden muss. Und Europa ist das Feld. Insofern ist es ja nicht nur die Frage der
Verständigung. Ist das Thema Europa tatsächlich gut gesetzt? Ich habe doch eher den Eindruck, als dass das nicht so gezündet hat, auch bei der Basis.
Aber für die Sozialdemokratie, nur wenn ich das einwerfe, ist es das Feld, weil die Sozialdemokratie in Deutschland ihre Aufgaben auf europapolitischem Feld nur lösen kann, wenn sie versucht, auch auf europäischem Feld die europäische Sozialdemokratie zu mobilisieren.
Außerdem ist immer ein Spannungsfeld zwischen dem, was man analytisch als vorrangig erkennt, und ich behaupte, ohne eine wirklich gelingende Europapolitik können wir uns viele Dinge in Deutschland abschauen. Abschminken, das muss man einfach sehen.
Das wollte ich damit auch nicht
bestreiten. Ja, das verstehe ich schon, aber dann hat es auch keinen Sinn, immer zu sagen, es kommt an der Basis nicht an. Wir haben bei Macron gesehen, wenn man will, dann kommt das an der Basis an, und es würde auch für die SPD an der Basis ankommen. Ich möchte da nochmal anknüpfen. Die Art der Führung der Großen Koalition ist sehr wichtig. Meines Erachtens war die letzte Große Koalition viel zu symbiotisch, weil die SPD-Führung immer Angst hatte, gegenüber der beliebten Frau Merkel in irgendeiner Weise, ich sage es hart, in Bierfaschist zu geraten, wenn sie da Streit macht. Das ist jetzt eher anders. Angela Merkel ist nicht mehr die Königin der Umfragen, und zugleich hat die SPD durchaus im Koalitionsvertrag sozusagen eine Basis gebeten, eine eigenständige Position zu machen. Sie muss in Zukunft die schwierige und staatsfreuliche Kunst aufbringen, eine Balance zu halten zwischen einer Loyalität in der Koalition, der wollen die Leute nicht, dass da dauernd Ärger ist, und auf der anderen Seite dem deutlichen Fingerzeig darauf, das wäre eigentlich unsere Position, hier sind wir einfach nicht durchgekommen, das will die Union, dann wird auch viel ehrlicher und klarer, warum es eventuell später mal Gründe geben soll, die SPD zu wählen, weil sie eigentlich was anderes wollte. Das habe ich versucht, auch öffentlich und nicht öffentlich der Parteiführung immer wieder nahezulegen, sich auch in Ruhe und argumentativ zu distanzieren vom großen Koalitionspartner. Das hat die SPD versäumt, die SPD Spitze, nach meinen Informationen und auch Gesprächen mit Gabriel, hat Gabriel das auch völlig eingesehen, weil das dazu geführt hat, dass man die SPD nicht mehr als eigene politische Kraft wahrgenommen hat.
Eine ähnliche Erfahrung hat ja überraschenderweise die FDP auch gemacht mit Frau Merkel, dass sie nämlich eine Legislaturperiode lang die Konfrontation gescheut hat an Punkten, wo es ihr eigentlich programmatisch hätte wichtig sein müssen. Bei der SPD war es aber andersherum. Der SPD wurden ja sozusagen die Themen entzogen, indem Frau Merkel sie usurpiert und für sich eingenommen hat, oder?
Das ist ja nicht ganz so. Die SPD hat in der Tat das große Problem gehabt, man kann es fast zuspitzen, dass sie sämtliche Erfolge ihrer letzten Legislatur ganz am Anfang eingefahren hat. Sie musste das auch, das war in der Logik der Verhandlungen angelegt, sie musste den Mindestlohn am Anfang haben. Andrea Nahles hat ja ein regelrechtes Feuerwerk abgebrannt am Anfang. Wir erinnern uns, das ganze Jahr war geprägt dadurch, dass die SPD einen Erfolg nach dem anderen für sich erstreiten konnte. Und dann, Sie sprachen es übrigens vorhin an, trat sich tatsächlich das Dilemma am Ende der Legislatur auf, dass sie für den keinerlei Stolz entwickelte, das zu verteidigen, was in der Großen Koalition schon einmal an Veränderungen der Agenda 2010 erreicht worden war. All das ist in der Kampagne von Martin Schulz nicht mehr aufgetaucht, weil er ständig den Anspruch erhob, wir machen einen völligen Neuanfang. Also die Verteidigung des Errungenen kam völlig zu kurz, und das zweite Dilemma war, dass das Verheißende, was er ja brachte, und wir müssen uns erinnern, es ist Martin Schulz aus dem Stand weg gelungen, übrigens auch schon, weil Angela Merkel Anfang des Jahres 2017 hochgradig angeschlagen war. Angela Merkel war in den eigenen Reihen angeschlagen, von Horst Seehofer massiv unter Druck gesetzt. Sie war schon lange nicht mehr die strahlende Kanzlerin. Und in dem Augenblick startete Martin Schulz das Versprechen, wir machen einen Neuanfang, ein Stück weit weg von der Agenda 2010. Er versprach also noch einmal auch da zukunftsorientierte Veränderungen. Und beides unterblieb im Wahlkampf, es wurde nichts von den Verheißungen wirklich ausgefüllt, sodass am Ende, ich erinnere mich genau an die Umfragen bei der NRW-Wahl, die ja dann den GAU bedeutet, das finale Ende, da sagten 80% der Leute, der Befragten, ja, wir sind für mehr Gerechtigkeit im Sinne von der SPD. Wir wissen aber gar nicht, was Martin Schulz darunter versteht. Und dieses Dilemma, nicht eingeholt zu haben, was man versprochen hat, ist eigentlich das Versagen gewesen. Und letztlich, das ist das wirklich Entscheidende, die Fehlkalkulation oder das, was die SPD heute noch austrägt, den großen Riss in der Partei zwischen denen, die sagen, wir müssen jetzt unbedingt raus, die auch gar nicht zur Kenntnis nehmen, ich würde es fast ein Stück weit apolitisch nennen, was auch übrigens gerade die Kampagne von Kevin Kühnert in den Jusos ausmacht, die gar nicht zur Kenntnis nehmen, wie sich die Konstellation jetzt verändert hat. Wir haben ersichtlich die letzte Legislatur von Angela Merkel. Merkel tritt mit einer ganz schwachen Ministerriege an. Sie hat zwei zentrale Ministerien verloren. Sie ist ersichtlich regelrecht inhaltlich ausentleert. Sie muss sich einer rechten Attacke von AfD und FDP erwehren. Dagegen steht eine SPD, die sich in der Riege der Ministerien mit der Ministerien ausgesprochen stark verteidigt und aufgestellt hat und die inhaltlich einiges errungen. Das ist eine völlige Veränderung der Konstellation. Und diesen Übergang jetzt zu bewerkstelligen, während eine CDU, die nach Merkel-Ära einleiten muss, das ist eine neue Chance. Und insofern glaube ich, ist jetzt die Ironie darin, dass immer noch ein großer Teil flehentlich raus will aus der Großen Koalition, während der andere Teil realisiert, es sind neue Chancen da.
Waren das nur handwerkliche Fehler, die auch diese große Wahlniederlage beschert haben? Oder schlicht und ergreifend eine, ja, wie soll ich sagen, eine politische Zerrissenheit, die sich auch zwischen diesen beiden Lagern äußert, innerhalb der SPD, dass man nicht so richtig weiß, will man die linke Mitte gewinnen mit Macht oder will man sich wieder ins linke ideologische Häuschen zurückziehen?
Nein, ich glaube überhaupt nicht, dass es diese Zerrissenheit war in der SPD. Es gab nicht zwei Lager. Es gab viele Unklarheiten. Das ist mehr das Problem. Unklarheiten über die konkreten Politiken. Und wenn man zum Beispiel das Gerechtigkeitsthema ausbuchstabiert hätte für die verschiedenen Bereiche, das heißt im Wohnungsbereich das, das heißt auch Flüchtlingsbereich das, wenn man das ausbuchstabiert, selbst in der Sicherheit hätte man es ausbuchstabieren können, sodass die Menschen und mit anschaulichen Beispielen versehen, dann hätten die Menschen das begriffen. Aber wenn man es nur abstrakt als Gerechtigkeit bringt, ist das nicht hilfreich. Und immer wieder diese Vorstellung, wir haben das natürlich auch in der Grundwertekommission diskutiert, soll man jetzt sich um die Mitte kümmern oder irgendwelche Ränder, das ist in meiner Sicht völlig überflüssig. Wenn wir konkrete inhaltliche Politik nennen, dann gibt es eine genügend große Zahl, die sagt, bei all diesen Bereichen, ja, da haben Sie recht, Pflege ist auch so ein Bereich.
Aber da war doch genug im Angebot. Also da hat man sich ja schon Mühe gegeben. Sie haben ja eben eingangs noch gesagt, dass Sie den Eindruck hatten, dass die Botschaft zerfasert und dass man eben nicht hingegangen ist und diese konkreten Angebote.
Nein, also ich habe gesagt, man muss es übersetzen. Ich meine, das ist keine Zerfaserung, wenn man sagt, Gerechtigkeit heißt im Bildungssystem das, Gerechtigkeit heißt im Wohnungsbau das, Gerechtigkeit heißt auch in Solidarität in der Europapolitik das. Und da hätte man sich natürlich auch immer deutlich absetzen können von der Union, die über bestimmte Hürden der Solidarität nie springen wollte. Was man jetzt ja auch sieht, weil sie entsetzt ist, dieser Teil der Union, der ist entsetzt darüber, dass das Finanzministerium nicht mehr in ihrer Hand ist. Das ist das Schlüsselministerium dafür.
Theo Geers, Theo Geers, wie haben Sie diesen Wahlkampf erlebt? Wenn Sie sich das nochmal verinnerlichen, Sie haben den ja sehr eng verfolgt. Hatten Sie den Eindruck, dass das ausbuchstabiert wurde oder dass das einfach zu unscharf blieb, wie das gerade eben Frau Schwan gesagt hat?
Ich bin da voll auf Linie mit Frau Schwan. Die SPD hat da wirklich...
Allgemeines Nicken hier.
Ja, nein, ich meine wirklich, es war einfach nicht so richtig erkennbar und es war, wofür die SPD stand. Und es war auch irgendwie immer das Gefühl, da führt einer Wahlkampf mit angezogener Handbremse. Denken wir mal an das wochenlange Schweigen von Martin Schulz auf Wunsch, glaube ich, der NRW-Genossen, die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen nicht zu belasten und sich da so ein bisschen zurückzuhalten und so weiter, bis dann da auch die Wahl den Bach runterging. Ich meine, Martin Schulz hat es ja auch dann in diesem legendären Spiegel-Interview offen zugegeben, dass es eigentlich ein Wahlkampf war, der ihm jegliche Authentizität als Kandidat geraubt hat. Er hätte als Europapolitiker natürlich punkten müssen. Das ist seine große Leidenschaft. Und er hätte natürlich auch sagen müssen, wir als SPD stehen für erstens, zweitens, drittens beim Thema Gerechtigkeit. Das wäre sicherlich eine klarere Strategie gewesen als dieses Wischiwaschi, was wir da bis zum 24. September erlebt haben und wo man eigentlich die ganze Zeit eben sich auch häufig auch abgelenkt war. Ich denke nur an diese eine Frage, die uns immer vor dem 24. September beschäftigt hat. Da tritt ein tapferer Kandidat, Martin Schulz, auf die Bühnen dieser Nation und erzählt, ich will Kanzler werden, und jeder guckt in der nächsten Sekunde auf die letzte Umfrage und sagt, kann ja gar nicht. Was erzählt er da oben eigentlich? Ist der völlig von gestern? Ist der völlig weltfremd? Oder was ist mit dem eigentlich los? Das war doch auch ein Punkt.
Herr von Lucke, kannst du kaum noch aushalten,
Nein,
ihn zu widersprechen?
Ich will dem, ja, das ist ja gestern, wissen wir. Ich will das nochmal deutlich sagen. Natürlich war dieser Wahlkampf ein GAU. Eine Katastrophe, ich habe es angesprochen, das Nicht-Formulieren, da bin ich ganz bei Gesine Schwan, das Nicht-Ausformulieren, die Konkretisierung dessen, was Gerechtigkeit bedeutet. Das fand ja nicht statt. Übrigens das Hauptproblem, dass Hannelore Kraft Martin Schulz für 2 Monate von der Oberfläche hat entfernen lassen. Sie hat gesagt, du machst jetzt mal keinen Wahlkampf. Eine irrsinnige Vorstellung, und Martin Schulz hat dem Folge geleistet, weil sie sagte, ich mache meinen Wahlkampf in NRW alleine. Er war förmlich von der Oberfläche, weil er war übrigens auch nicht in den Inhalten drin. Aber das war ja nicht ihre eigentliche Frage. Und die andere Frage, an die will ich erinnern, die ist viel zentraler. Wie zerrissen ist die SPD? Das war ihre Frage. Und die SPD ist zutiefst zerrissen. Das ist doch ganz ersichtlich. Wir haben gegenwärtig eine große Debatte innerhalb der SPD, und die darf man überhaupt nicht klein machen. Und die entzündet sich auch nicht primär an der Europafrage. Ich halte die Europafrage auch nicht für die zentrale. Ich will es an einer viel fundamentaleren Frage deutlich machen. Es gibt mit den Jusos einen großen Teil der Partei, der sich letztlich eine viel, viel fundamentalere Sozialdemokratie vorstellt, als es die Partei von Olaf Scholz, von Andrea Nahles und mit einem Kompromiss mit der CSU ist, der akzeptiert, dass nur 1.000 Menschen pro Monat nachgeholt werden. Das ist beispielsweise eine universalistische Ablehnung, und die geht viel fundamentaler. Die ist viel fundamentaler. Ich würde so weit gehen, fast zu sagen, diese Ablehnung einer weiteren Beteiligung an der Großen Koalition, die ja genau durch Martin Schulz an dem Abend in Szene gesetzt wurde und förmlich ausgelöst wurde, die zerreißt die Partei fast in einer Weise wie in den Jahren 82, 83, als der Wunsch, ja, einer großen Basis Schluss zu machen, mit NATO-Doppelbeschluss auch die Rebellion mit Helmut Schmidt anzustellen, die Partei auch quasi an den Rand gebracht hat. Und die große Aufgabe der Parteiführung, und übrigens auch wenn das Mitgliedervotum positiv ausgeht, wovon ich nicht ausgehe, aber das trotzdem die Spaltung weiter, das wird die große Aufgabe sein, unter Mitzun von Kevin Kühnert, diese Partei wieder zu vereinen und einen fundamentaleren, einen grundsätzlicheren Ansatz zu finden, der aber trotzdem auch akzeptiert, dass Regierungspolitik immer knallharte Kompromisse bedeutet. Und beispielsweise den harten Kompromiss, auch gerade in der Flüchtlingspolitik, ich will nämlich das Zerrissen noch mal deutlich machen, wo ein großer Teil der SPD-Mitgliedschaft beispielsweise im Ruhrgebiet sehr viel näher, wie wir alle wissen, ist bei manchen AfD-Positionen und bei CDU-Positionen. Und wo der Idealismus der Jusos, zum Teil eben offene Grenzen und maximale Flüchtlingspolitik, überhaupt nicht geteilt wird. Diese fundamentale Zerrissenheit eines universalistischen Anspruchs auf der einen Seite, mit einer harten Sorge um die Verteilungspunkte, das ist die Zerrissenheit der SPD.
Das ist das, was ich meinte. Will man mehr nach links und dort seine Identität finden, oder will man in die Mitte steuern, wie das Schröder auch gemacht
links
hat und damit
Mitte,
eine Mehrheit gewonnen
links
hat?
Links und Mitte sind meines Erachtens nicht keine Antworten darauf, sondern eine Antwort darauf ist, eine wirklich durchdachte Flüchtlingspolitik und Migrationspolitik zu gestalten. Und dann wäre durchaus auch die Möglichkeit, sowohl Personen von der einen als auch von der anderen Seite zu... Ich habe mich auf diesem Gebiet ja sehr getummelt und gehe auch in der Partei rum. In dem Moment, wo man durchdachte Konzepte vorschlägt, zum Beispiel solche, dass man die hier Armen und die ankommenden Armen nicht gegeneinander ausspielt, das hat übrigens Gabriel auch immer sehr richtig gesagt, sondern dass man das Ganze als eine Investitions- und Wachstumsinitiative sowohl in Deutschland als auch in Europa gestaltet, dann wird ganz vieles ganz anders. Ich habe mit vielen Gegnern gesprochen, wenn ich dann sage, liebe Leute, die Kommunen sollen zum Beispiel freiwillig entscheiden, ob sie welche aufnehmen. Aber sie haben die Chance, wenn sie welche aufnehmen, dass sie zugleich dieselbe Summe für ihre eigene Entwicklung bekommen. Das sind Incentives, das sind schnöde finanzielle Incentives. Aber dann kann die Gesellschaft, und ich schlage dann vor, das partizipatorisch zu machen, über einen Kommunalrat hinweg, dass sie dann gemeinsam darüber nachdenken. Sind wir wirklich so dagegen? Oder finden wir nicht auch Wege, wo wir die Armen, die hier keine Sozialwohnung haben, mit den anderen Armen, die hier ankommen, zusammenbringen können? Aber dafür hat sich die SPD nicht genügend engagiert. Und wenn da nichts ist, dann glaube ich, ist das Fundamentale, von dem von Lucke sprach, dass viele Sozialdemokraten, und das sind nicht nur die Jusos, sich irgendwie wiederfinden möchten bei einem bestimmten ethischen Impetus. Das gilt nicht so sehr für die Union. Aber Sozialdemokraten wollen sich wiedererkennen, dass sie nicht inhumane, negative Sachen machen müssen. Auch nicht die, die sich jetzt näher vielleicht finden bei der AfD. Wenn ihnen die Chance geboten wird, gewissen ethischen Impetus treu zu bleiben und man zugleich aber ihre Interessen und Bedürfnisse nicht vergisst, dann geht das. Es ist nicht genügend an all diesen Sachen sorgfältig gearbeitet worden. Es gibt übrigens auch gar keinen richtigen Ort dafür. Die Grundwertekommission ist vielleicht das Einzige, aber ja, darauf wird nicht mal drauf
Schwein,
gehört.
Nochmal die Frage, sind das alles handwerkliche Fehler? Man hat nicht genug daran gearbeitet, man hat nicht genug alle einbezogen, man hat sich nicht disziplinmäßig daran gehalten, oder ist es schlicht und ergreifend, dass man die Themen einfach schlecht verkauft hat und schlecht gewählt hat, Herr Neugebauer? Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit?
Man hat nicht festgestellt oder man hat nicht darauf reagiert, dass wir eine neue Konfliktlinie haben, Globalisierung versus Renationalisierung. Was kann, welche Herausforderungen der Globalisierung stehen an und was bedeuten die für Gerechtigkeit, für soziale Sicherheit, für Identität? Oder in welchem Rahmen kann das gelöst werden? Europäischen Rahmen, größeren Rahmen oder im nationalen Rahmen? Welche Konsequenzen entstehen für das Individuum in seinem Bedürfnis nach Sicherheit, in seinem Bedürfnis nach Gerechtigkeit? Diese ganzen Fragen sind nicht so ausdiskutiert worden, außer, ich gebe es völlig zu, die Grundwertekommission, aber das ist ja nicht wahrgenommen worden. Und insofern waren das ja Rufer in der Wüste oder Ruferin in der Wüste, könnte man sagen.
Naja,
wenn das fehlt, dann sind dies, was man auch sagt, so etwas polemisch, dann ist die SPD die Reparaturbrigade dessen, was hier gerade abläuft, aber nur Zustand erhalten, nicht schlechter werden lassen, aber keine Perspektive entwickeln.
Das ist aber doch genau das, was die Agenda 2010 versucht hat, auf dem Hintergrund der Globalisierung Deutschland so zu positionieren, dass es wettbewerbsfähig ist und mithalten kann, auch in der Zukunft. Und das ist ja innerparteilich sehr schlecht angekommen.
Ja, also wir können natürlich jetzt eine Diskussion über Agenda 2000 nehmen. Das Hauptproblem ist, dass Sie, wenn Sie von der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als einem einheitlichen Begriff nicht mehr schauen, was das für wichtige Segmente der Gesellschaft bedeutet hat. Das können wir jetzt ausführen, das würde ich aber ehrlich gesagt in den letzten Minuten nicht gerne machen. Aber was ich auch glaube für die Zukunft ist, dass die Wertegeleitetheit politische Entscheidung. Auch dort, wo es um dilemmatische Entscheidungen geht, auch dort, wo man Zielkonflikte hat, die sind in der Politik unvermeidlich. Aber dass die Werteorientierung der eigenen Politik erkannt werden muss, deutlich gemacht werden muss und auch begründet werden muss. Ich glaube, dass dann die Menschen ganz anders darauf reagieren. Das mangelnde Begründen ist ja sowieso ein Problem gewesen in den vergangenen Jahren. Da hat man immer gesagt, die Kanzlerin erklärt nicht. Sie soll mal begründen. Das ist was ganz anderes als erklären. Begründen. Und die Sozialdemokraten sollen es auch in Bezug auf ihre Grundwerte begründen. Dann, glaube ich, kommen sie auch als viel verlässlichere Partner und Politiker in der Öffentlichkeit vor.
Ich glaube tatsächlich, man muss auch eines wirklich festhalten, die SPD hat sich an vielen der Punkten nicht getraut, die Auseinandersetzung wirklich zu suchen. Natürlich war das große Thema Flucht der eigentlich heiße Brennstoff auch innerhalb der SPD. Ich will nur an eines erinnern, wir fingen mit der großen Frage Sigmar Gabriels an. Ich erinnere daran, dass sein erster Auftritt im Bundestag der war mit einem großen Refugee-Welcome-Button, übrigens interessanterweise der Bild-Zeitung, die absolute Begrüßung dieser Tatsache. Wie übrigens die meisten in der öffentlichen Meinung. Ich will uns da ja gar nicht alle ausnehmen. Aber erst sukzessive setzte sich dann die Erkenntnis durch, dass das gerade den sozial Schwachen, wenn es nicht, wie Frau Schwan sagt, richtig vermittelt wird oder wenn es auch übrigens richtig implementiert wird, eine große Belastung bedeutet. Wir haben die Auseinandersetzung ja nicht in den besseren, ich sage mal, besseren Etagen, in den besseren Gegenden prima, also wir haben sie in den Gegenden sozial schwachen. Und diese soziale Kernfrage ist der SPD fundamental auf die Füße gefallen. Das hat Gabriel dann später insofern versucht aufzufangen, dass er plötzlich der Erste war, der dann ziemlich distanzlos Gespräche mit AfD-Mitgliedern, Pegida-Mitgliedern suchte. Und als letztes Und als letztes, ich sag's mal zugespitzt, wir wollen ja die wollten nicht unterschlagen. Und am Schluss dann sagte die Kanzlerin, die Millionen Flüchtlinge eingeladen habe, dürfe sich nicht aus der Fähre ziehen. Also ich will damit sagen, auch die SPD war in der Art und Weise des Umgangs mit der Großzentralfrage Flucht sehr gespalten, weil die Zerrissenheit in der SPD existiert und weil das Problem darin besteht, dass die eine Seite für eine humanistische, offene Flüchtlingspolitik ist und die andere sehr darum fürchtet, abgehängt zu werden.
Das kann man aber lösen.
Das ist aber sehr schwierig, ersichtlich.
Nein,
wir werden es nicht mehr lösen heute Abend auf jeden Fall. Wir haben noch Gesprächsstoff für weitere Runden. Zum Schluss noch die Frage in die Runde mit der Bitte um kurze Antwort. Was ist wahrscheinlicher? Große Koalition oder Neuwahlen? Theo Gers.
Ich sage Große Koalition nach wie vor.
Nach wie vor, Herr Neugebauer.
Große Koalition mit einer nicht überzeugenden Mehrheit.
Und was sagen Sie, Herr von Lucke?
Große Koalition. Der Rückzug von Martin Schulz hat es wesentlich erleichtert. Das ist ein Punkt, der es zentral möglich macht. Und die SPD wird wissen, dass Neuwahlen das Desaster werden. Große Teile werden sagen, wir rauschen gleich auf die Höhe wie die AfD. Und das wird Sie veranlassen, Ja zu sagen.
Frau Schwan, Sie haben das Schlusswort.
Große Koalition, knapper als viele immer denken, war aber auch schon auf dem Parteitag knapp. Aber das wird die Partei anhalten, ihr Profil zu wahren und zu entwickeln.
Das war der Wortwechsel im Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast waren Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin, Albrecht von Lucke, politischer Publizist, Gero Neugebauer, Parteienforscher und unser bundespolitischer Korrespondent Theo Gers. Schulz Rücktritt und der mühsame Start in die Große Koalition. Hier im Studio verabschiedet sich Markus Pindur.